Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maldons Meinung. Wir blicken heute unter anderem auf BYD, auf den Bitcoin, auf Tesla, Nvidia und vieles mehr. Natürlich alles mit Alfred Maldon. Schön, dass du da bist.
So viele Sachen.
Ja, noch viel mehr. Ich habe nur einen kleinen Auszug davon gegeben, was uns heute erwartet.
Also 2 Stunden brauchen wir schon, oder?
So lange? Na, wir schauen mal. Wir starten ganz gemächlich ein. Aber wir sprechen erstmal allgemein über die Marktlage, jetzt im Marktüberblick. Denn ja, wir haben es ja die letzten Tage mitbekommen, wie sich das Ganze wieder entwickelt hat. Auch jetzt, wir haben letzte Woche schon über den Krieg gesprochen und dass politische Börsen ja eigentlich kurze Beine haben. Was wir jetzt hier sehen, ist der Russell 2000 und der S&P im Vergleich. Und der Russell 2000, du kannst es erklären, sind ja eher die kleineren, die Nebenwerte.
Genau, das sind die Nebenwerte und da sieht man eigentlich ganz gut, dass in diesem Jahr die Nebenwerte sehr schlecht gelaufen sind, haben überhaupt nach oben wenig mitgemacht und sind jetzt quasi unverändert. Es gibt auch viele Aktien, gerade im Tech-Sektor aus der zweiten, dritten Reihe, die sind immer noch kräftig im Minus. Und ja, man sieht es, der S&P dagegen 14% im Plus, beim Nasdaq sieht es noch besser aus, beim Nasdaq 100, also die großen Tech-Werte noch besser. Also es war eine sehr schmale Rallye auf einem schmalen Fundament. Und jetzt hat der Russell sogar neues Tief gemacht. Jetzt haben wir aber tatsächlich ein bisschen nach oben gedreht ohnehin. Was man tatsächlich sagen muss, die letzten Tage waren eigentlich, was den Aktienmarkt betrifft, erstaunlich freundlich. Wir hatten ja nun genug Störfeuer am Freitag, die guten Arbeitsmarktdaten, die den Markt belastet haben. Dann tatsächlich der Krieg in Israel, der natürlich auch belastet. Alles hat der Markt weggesteckt. Auch gestern gab es noch gute Wirtschaftsdaten, die ja eigentlich im Moment auch nicht gut sind, weil sie dann wieder für Zinserhöhungen sprechen. Auch das hat der Markt verkraftet. Also erstaunlich und ich bin mal gespannt. Es ist doch so, dass viele Marktteilnehmer sich abgesichert haben und vielleicht sogar fallende Kurse spekuliert haben. Und wenn jetzt trotz oder auch wegen trotz dieser ganzen schlechten Nachrichten der Markt sich hält oder sogar steigt, dann könnte sich daraus vielleicht sogar mal was Größeres entwickeln nach oben.
Wir haben noch eine zweite Grafik, da geht es um die Einzelhandel- und Lebensmitteldienstleistungen.
Wie sich genau, da die das waren die Zahlen von gestern, die Einzelhandelsumsätze, die Retail Sales aus den USA. Und man sieht es hier 0,7% im Vergleich zum Vormonat gestiegen und da waren nur 0,3 erwartet. Also sehr gute Daten. Das ist auf der einen Seite natürlich gut, wenn die Leute konsumieren und immer noch unverändert viel konsumieren. Man sieht es auch hier in dem langfristigen Vergleich, da sieht man den Corona-Einbruch. Und da hat sich dieser Trend fortgesetzt, hat sich sogar noch beschleunigt. Und es hört nicht auf, trotz, muss man ja sagen, der hohen Inflation. Die Leute kaufen ein, das ist natürlich gut. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass die US-Notenbank sind natürlich dann wieder Überhitzungsgefahren und sorgt sich, dass die Inflation nicht zurückkommt. Soweit ein zweischneidiges Schwert. Aber im Endeffekt ist es halt relativ schwierig mit den Wirtschaftsdaten, sie zu interpretieren. Es gibt immer zwei Seiten. Aber wie gesagt, gestern der Markt hat es auch sehr gut weggesteckt.
Dann sprechen wir jetzt mal über den Bitcoin. Da haben wir eine kleine Kursexplosion zuletzt gesehen, die allerdings auf einer Falschmeldung basierte quasi.
Genau, es gab am Montag, also gestern diesen Anstieg, diesen Anstieg auf tatsächlich sogar bis auf über 30.000, das ist hier nicht ganz richtig abgebildet. Es gab eine Falschmeldung von Cointelegraph, dass man hat gemeldet, dass der BlackRock ETF, der Bitcoin ETF, genehmigt ist. Das hat man dann relativ kurzzeitig wieder revidiert oder sogar gelöscht, den Tweet, hat es dann auch erklärt. Man hat intern da offensichtlich irgendwelche falschen Informationen bekommen. Das zeigt aber tatsächlich, dass dieses ETF-Thema natürlich schon sehr wichtig ist für den Bitcoin. Im Moment ist es so, in Deutschland gibt es, glaube ich, so eine Art ETFs, aber in den USA eben nicht. Da muss man dann tatsächlich entweder den Bitcoin direkt kaufen oder ein Bitcoin-Future-ETF, aber ein richtiges Bitcoin-ETF gibt es nicht. Und das ist natürlich das Anlagevehikel Nummer 1, auch für Aktien, für Indizes, für alles Mögliche. Und da wartet die Welt drauf, kann man wirklich so sagen. Es gibt verschiedene Anbieter, die Anträge laufen haben. Wahrscheinlich gibt es da eine Einigung oder eine Genehmigung Anfang des Jahres, Anfang 2024. Eventuell bei dem einen oder anderen auch schon eher. Auf jeden Fall zeigt das tatsächlich, wie wichtig das ist. Und ich glaube, wenn auch Analysten haben ausgerechnet, so ein Bitcoin-ETF könnte eine Nachfrage erzeugen von bis zu 600 Milliarden Dollar. Und das ist ungefähr die Market Cap, die der Bitcoin jetzt gerade hat. Also im Prinzip müsste sich der Bitcoin dann jetzt nicht über Nacht, aber verdoppeln, um diese hohe Nachfrage dann auch abzubilden, weil die Bitcoin-Anzahl sich eben nicht mehr nachhaltig erhöhen kann. Und ja, das zeigt, dass da viel Fantasie noch drin ist. Und es ist ganz oft so, dass natürlich, genauso wie Aktien, vor einer guten Nachricht bewegt sich das schon in die richtige Richtung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein ETF zugelassen wird, sagt Bloomberg, liegt bei 90%. Insoweit, ich bin gespannt. Sieht ohnehin ganz gut aus, der Bitcoin. Wir haben noch einen längerfristigen Chart. Ja. Da sieht man das, dass wir uns eigentlich,
haben wir eingeblendet werden, dass es sich ja langfristig oder jetzt mittelfristig wieder nach oben entwickelt hat.
Genau, also im Moment sieht man es noch nicht so ganz. Wir kommen ja von knapp 70.000, dann ging es runter bis auf deutlich unter 20. Und jetzt laufen wir eigentlich seit einigen Monaten seitwärts in dieser Range 25.000 bis 31.000. Mhm. Und da sieht man schon ganz gut, wenn diese 31.000, wenn die fällt, dann ist der Weg frei, auch wieder Richtung 40, 50 oder sogar in Richtung altes Allzeithoch. Also da ist viel Dynamik drin und ich glaube, das könnten wir noch dieses Jahr sehen, wenn tatsächlich von dieser ETF-Seite Neuigkeiten kommen, denn das ist tatsächlich das, was im Prinzip alles ändert mit Bitcoin, kann man wirklich so sagen. Und darum macht es Sinn, vielleicht einmal darauf zu spekulieren. Habe ich gemacht in meinem Report, die Spekulation liegt jetzt 20% im Plus und ich denke mal, ja, das könnte noch mal 100 werden.
Wenn auch nach der Revidierung der Falschmeldung ist es noch so?
Ja, wir sind bei 26.700 rein. Also jetzt sind wir ja schon $1.500 höher. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar. Mhm. Und wie gesagt, wenn es über die 31 geht, dann sind wir wahrscheinlich auch relativ zügig bei 35, vielleicht sogar 40.000.
Dann werden wir die Newslage da ganz genau beobachten. Vielleicht ist ja die Falschmeldung dann bald keine Falschmeldung mehr.
Genau.
Wenn es wirklich zugelassen wird. Wir schauen auf Einzelwerte und machen gleich mal weiter oder starten in die Einzelwerte-Geschichte mit der Aktie des Tages. Und da haben wir sie schon kurz eingeblendet gesehen.
Ja, das war heute einfach.
Ja, genau. Wie bei dir hast du ausgewählt, weil es vorläufige Zahlen gab fürs dritte Quartal und die waren überladen.
Ja. Ja, das kann man wirklich so sagen. BYD macht das ja immer oder ganz oft so, dass man so zwei Wochen vor den Zahlen irgendwann auf einmal vorläufige Zahlen rausfeuert und die waren jetzt wirklich extrem gut. Die Analysten hatten gewartet, dass man im dritten Quartal einen Gewinn macht von, ich glaube, 6,3 Milliarden Renminbi. Das sind so, ich weiß es gar nicht, habe jetzt gar nicht im Kopf. Also ungefähr, hier sieht man es nochmal, 6,2, das war so der Gewinn des Vorquartals, des zweiten Quartals, dass das dritte Quartal also ähnlich läuft. Man hat auch schon Befürchtungen, dass es nicht so gut läuft, weil das dritte Quartal, ja, mehr Konkurrenz, neue Modelle auf dem Markt, in China Preisdruck. Da hatte man Sorgen und tatsächlich hat jetzt BYD gesagt, wir haben einen Umsatz zwischen 9,5 und 12,5 Milliarden Renminbi, also zwischen 50% und 100% mehr als erwartet. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Man hat jetzt in den ersten 9 Monaten, kommt man auf ungefähr 22 Milliarden Renminbi Gewinn und fürs ganze Jahr wurden bisher nur 26 erwartet und hat also schon fast den kompletten Jahresgewinn, der erwartet wurde, jetzt nach 9 Monaten drin. Und damit auch nicht zu rechnen mit, das hier ist übrigens die obere Grenze der Prognose, 11,5 sind es 11,55 genau Milliarden. Und damit aber nicht zu rechnen und das hat natürlich auch den Aktienkurs bewegt. Ich finde fast noch zu wenig, aber es ist natürlich auch so, dass viele Analysten, gerade noch einen Tag vorher haben sich Analysten von Morgan Stanley gemeldet, haben gesagt, ja, lieber die, es ist ein bisschen schwierig, die Zahlen werden sicherlich gut, aber eine große Überraschung ist nicht zu erwarten. Jetzt ist die große Überraschung da und jetzt ist natürlich auch, sind die Analysten gefordert und müssen sich quasi eingestehen, dass sie da doch ein bisschen schief lagen. Das fällt dann immer schwer, also es ist nicht zu erwarten, dass jetzt da ein Feuerwerk der Kaufempfehlung abgebrannt wird. Aber ich glaube, dass dieser Anstieg, können wir noch mal kurz zurückgehen, dass der Anstieg noch nicht genug war und man sieht ja auch ganz gut, dass wir tatsächlich auch in Hongkong hier diesen kleinen Widerstand überschritten haben. Jetzt gibt es hier noch einen größeren. Wenn der noch fällt, dann ist auch hier der Weg nach oben frei. Ich habe ja, glaube ich, in der letzten Woche gesagt, was bei BYD fehlt, ist irgendwie so eine richtig gute Nachricht, irgendwas, was den Markt bewegt. Das ist die gute Nachricht und ich glaube, das hier ist noch nicht das Ende dieser Reaktion.
Es spielt ja noch mehr dafür, wenn wir uns jetzt hier die Marktanteile anschauen. In China im September. Ja, BYD, da muss man schon weit nach auf meine Seite blicken.
Genau, das ist wirklich schon beeindruckend, dass BYD, obwohl er tatsächlich die Konkurrenz immer größer wird und immer stärker wird, den Marktanteil nicht nur halten kann, sondern noch ausbaut. Und wir sind jetzt bei 34,5%, das heißt, mehr als jedes dritte Elektroauto im September kam von BYD und die anderen weit abgeschlagen. Wenn man auch mal sieht, wer die Konkurrenten sind, das sind eigentlich nur, das heißt, bis auf Tesla sind es nur Chinesen. Ja. Da sucht man selbst Volkswagen vergeblich, die ja ohnehin sich in China extrem schwer tun. Da sieht man mal nochmal eine schöne Übersicht. Das ist auch vom September. Das sind die Verkaufszahlen in absoluten Stück von allen Herstellern über alle Antriebsarten, also nicht nur E-Autos. Mhm. Und BYD hat ja schon vor 2 Quartalen Volkswagen überholt. Jetzt hat man einen Marktanteil am Automarkt in China von fast 12%. Liegt also jetzt fast 2 Prozentpunkte vor Volkswagen. Und man sieht auch in der Veränderung, BYD um 28% gewachsen, Volkswagen um 6% geschrumpft. Also der Vorsprung wird dann eher größer. Ohnehin, wenn man hier so durchschaut, die einzigen Verlierer sind Volkswagen und BMW. Auch hier die Marktanteile von den anderen verschwindend gering. Also BYD dominiert den chinesischen Markt. Jetzt nicht nur den E-Automarkt, sondern den kompletten Automarkt. Fast schon nach Belieben, muss man sagen. Und ja, der chinesische Automarkt ist wichtig. Das sieht man hier.
Ja.
Also bei dieser Grafik habe ich wirklich, ich mag ja solche Grafiken eigentlich nicht so gerne, diese visualisierten Zahlen. Aber das ist wirklich beeindruckend. Das sind die Autoverkäufe, die E-Autoverkäufe weltweit im August. Und zwar in welchen Ländern die stattgefunden haben. Und mehr als jedes zweite Auto wurde in China verkauft. Da sieht man, das ist jetzt schon überraschend, dass dieser Kreis so groß ist im Vergleich zu den anderen. Was auch erstaunlich ist, der zweitgrößte Markt, das ist der US-Markt. Aber das Interessante ist, dass der deutsche Markt eigentlich fast genauso groß ist. Das ist wirklich auch sehr beeindruckend. Und man sieht auch, die anderen europäischen Länder sind dann eher relativ klein. Und was auch erstaunlich ist, auch hier diese anderen kleinen Punkte, das hier ist zum Beispiel Lateinamerika, also Mittel- und Südamerika, das ist Japan. Also der Markt ist schon sehr fokussiert auf einzelne Regionen und vor allen Dingen China ist der Markt, the place to be, da muss man unterwegs sein und das ist BYD definitiv.
Das zeigt diese Grafik definitiv. Wir haben jetzt auf der zweiten mit diesen allgemeinen Antrieben Tesla nicht gesehen. Also da war man nicht unter den Top Ten.
Nein,
auf der anderen bei den. Ach, das haben wir fast vergessen, bevor wir
über
Tesla sprechen.
Genau. Das wollte ich letztes Mal schon zeigen. Ja. Ich habe von BYD diesen U8 vorgestellt, ja. Diesen Geländewagen oder diesen Monster-SUV, 3,5 Tonnen für 140.000, 1200 PS. Und dieses Auto kann nicht nur durch Wasser fahren, es kann sogar schwimmen.
Das ist schon James Bond-Style ein bisschen.
Ich kann es immer nicht ganz glauben, wie das funktioniert, dass 3,5 Tonnen schwimmen können, aber es funktioniert. Man soll das jetzt nicht machen, um einfach Spaß zu haben, sondern es ist wirklich nur gedacht für Notsituationen. Aber tatsächlich, das Auto kann eine halbe Stunde mit 3 Stundenkilometern durchs Wasser schwimmen. Also nicht nur fahren, sondern schwimmen.
Ja,
ja, wer 140.000 Euro über hat, kann sich gerne so ein...
Kann sich so ein zulegen, durch den See schwimmen. Nein, soll man natürlich nicht, aber ja, man könnte es vielleicht in der Theorie.
Aber das zeigt natürlich nochmal, dass BYD jetzt mittlerweile ja die komplette Palette abbildet. Das günstigste Auto ist der Seagull, der auch bald nach Europa kommt. Der kostet in China weniger als 10.000 Euro. Und nach oben ist man jetzt bei 140.000 mit diesem Gerät.
Dann schauen wir jetzt über Tesla, wo es heute Abend dann auch wirklich spannend wird, weil die Zahlen nachbörslich, also nach US-Handelsschluss vorgelegt werden.
Nix.
Genau, schwimmt die Aktie nach unten? Nein.
Ja, also die Zahlen kommen tatsächlich heute nachbörslich und ich bin mal gespannt. Also sowas wie bei BYD ist bei Tesla sicherlich nicht zu erwarten. Aber die Erwartungshaltung ist schon sehr, sehr schlecht, negativ. Das auch nicht ohne Grund. Tesla hat ja in diesem Jahr mehrfach die Preise gesenkt und das wirkt sich natürlich auch besonders auf die letzten, also auf das letzte Quartal, auf das dritte Quartal, die Zahlen kommen jetzt. Und da wird sich dann zeigen, wie Tesla diese Preissenkung hat abfangen können. Hier sieht man mal die Entwicklung der Erwartungen. Also noch Ende 2022 wurde für das dritte Quartal ein Gewinn erwartet von ungefähr 1,30 Dollar. Jetzt waren wir vor einigen Wochen bei, ich glaube, knapp 90 Cent. Und jetzt werden nur noch 72 Cent pro Aktie erwartet. Das ist im Vergleich zum Vorjahr, zum dritten Quartal des Vorjahres, ein Rückgang oder wäre ein Rückgang von 30% beim Gewinn. Der Umsatz soll nur noch um 10% zulegen. Das sind schon sehr, sehr, wirklich sehr, sehr negative Erwartungen. Und ja, da kann man sehr gespannt sein, was da rauskommt. Und natürlich, wie immer, ob noch irgendwas anderes heute erzählt wird von Elon Musk, der sicherlich dabei sein wird, da gehe ich mal von aus. Gerade hinsichtlich des Cybertrucks, das ist ja so ein bisschen der große Lichtblick, man hat angeblich 2 Millionen Vorbestellungen, das ist wirklich eine irre Zahl. Wie viel davon dann tatsächlich gekauft werden, ist eine ganz andere Frage, aber was noch fehlt, ist so die Vorstellung, die ersten Auslieferungen, da gibt es ja immer so ein Event, da hofft man, dass da ein Datum kommt und vielleicht noch einige andere Überraschungen. Also es wird sehr spannend, die Aktie wird sicherlich reagieren, in welche Richtung wird man sehen. Also dann eine Prognose abzugeben, ist eigentlich schwierig. Aber nochmal, es ist ganz oft so, dass wenn die Erwartungen so niedrig sind, dann ist es eigentlich relativ einfach, sollte es sein, sie zu übertreffen, aber man weiß es nie.
Da ruft Tesla an und verrät dir Elon Musk und verrät ja, wie die Zahlen ausfallen. Leider nein, befürchte ich.
Gut, ihr macht das mal. Ich mach mal aus. Ich hab das doch extra auf lautlos gemacht.
Gut, war nicht Elon Musk, nehme ich einfach mal an.
War der Zahnarzt.
Der Zahnarzt, gut. Der muss noch ein bisschen warten, genauso wie wir auch noch warten auf die Netflix-Zahlen. Die werden nämlich auch heute Abend vorgelegt. Auch die haben ja oftmals positiv oder negativ überrascht. War oft für eine Überraschung gut. Was denkst du, was könnte heute Abend anstehen?
Eine Überraschung.
Aber positiv, negativ?
Das ist unheimlich schwer zu sagen. Fast noch schwieriger als bei Tesla, denn bei Netflix geht es ja eigentlich immer nur um die Nutzerzahlen. Wie haben sich verändert? Sind es mehr geworden? Sind es weniger geworden? Wie viel mehr sind es geworden? Und da sind Prognosen schwer. Und es gab schon die größten Überraschungen in beide Richtungen. Wie gesagt, da gab es auch immer die größten Kursausschläge, bis zu 20%, kann ich mich erinnern, oder sogar drüber. Mhm. Fakt ist, die Aktie hat im Vorfeld ähnlich wie Tesla, wobei Tesla die Aktie hat sich ja noch ganz gut gehalten. Netflix weniger gut. Die Erwartungshaltung ist da offensichtlich nicht so groß. Was natürlich bei Netflix auch sein kann, dass man tatsächlich auch ein bisschen was mit den Preisen macht. Denn Netflix hat schon lange die Preise nicht mehr angehoben im Vergleich zu allen anderen Streaming-Anbietern. Was man gemacht hat, man hat das Passwort besser geschützt und deswegen, hauptsächlich deswegen, denkt man, dass man jetzt, oder denken die Analysten, dass Netflix 6 Millionen neue User bekommt. Da haben wir, glaube ich, auch noch eine Grafik dabei, wie sich dieses Quartal entwickelt. Da sieht man es, rund 6,1 Millionen sind es, glaube ich, neue Nutzer werden erwartet. Damit wäre man so auf Niveau des Vorquartals, aber man sieht auch hier, da hatten wir noch die Pandemie-Zuwächse, 15 Millionen im Quartal und dann aber teilweise auch Anfang 22 Rückgänge, 2 Quartale in Folge. Also sind es schon große Schwankungen, die man da bei den Nutzerzuwächsen hat. Man hat ja nun auch mehr Konkurrenz. Ich bin immer noch ganz zuversichtlich, dass Netflix auch diesen Konkurrenzdruck aushalten kann, dass man vor allen Dingen mit seinen qualitativ sehr hochwertigen Produkten und Inhalten seine Nutzer halten und sogar noch zulegen kann. Und dann dazu kommen noch jetzt die Werbeeinnahmen, die man jetzt ja seit einiger Zeit hat, die man noch kräftig ausbauen kann. Also einfach mal die Zahlen abwarten und sich dann mal das näher anschauen.
Genau, bestimmt wird es auf deraktionär.de heute Abend dann auch eine erste Einschätzung, eine Info zu den Zahlen geben.
10 Sekunden später.
Genau, kann man sich da gleich anschauen. Sprechen wir unterdessen auf über Nvidia. Da gibt es hier neue Restriktionen der USA gegen China, die sind negativ für Nvidia.
Ja, klar, natürlich. Man hat ja extra 2 Chips entwickelt für den chinesischen Markt, die nicht ganz so leistungsstark waren, damit man diesen Markt halt nicht verliert. Und jetzt darf man offensichtlich die auch nicht mehr verkaufen. Das ist natürlich nicht schön. Nvidia selbst hat sofort gesagt, ja, das macht kurzfristig bei uns nichts aus. Aber wenn es denn so bleibt, ist das natürlich schon langfristig eine Belastung. Die Frage ist, wie viel Umsatz da in Gefahr ist. Sind es 10%, sind es 20%? Da ist man sich noch nicht so ganz einig. Aber wie gesagt, es kann sich ja auch noch ändern. Es tut sich unheimlich viel. Solche Restriktionen machen meiner Ansicht nach keinen Sinn. Das sagen auch übrigens viele andere. Auch die ganze Branche sagt das natürlich. Die Chinesen haben auch sofort reagiert und werden natürlich dann auch eine Antwort finden. Macht wenig Sinn, ist aber nun mal so. Die Aktie hat gestern sogar noch teilweise mehr verloren. Am Ende waren es fast 5%, zwischendrin, wie gesagt, noch deutlich mehr. Nvidia hat ja einen riesen Lauf hingelegt, ist jetzt da oben so ein bisschen an die Wand gestoßen bei der 500er-Marke. Aber ich habe es mir nochmal angeschaut, von der Bewertung her. Wenn jetzt sich nichts bei den Gewinnprognosen tut, wovon ich jetzt nicht ausgehe fürs nächste Jahr, dann haben wir ein KGV von 29. Bei einem Gewinnwachstum von über 50% ist das eben nicht teuer. Viele sagen, Nvidia ist komplett überteuert. Sehe ich nicht so. Dennoch würde ich vielleicht, also wer die Aktie hat, sollte sie auch behalten. Zum Einstieg würde ich vielleicht doch mal ein bisschen mir das anschauen, wie das weitergeht jetzt in den nächsten Wochen.
Sieht ja so aus, als ob die Konsolidierung auf jeden Fall noch eine Zeit lang weitergehen könnte.
Ja, sieht so aus.
Wir schauen auf Apple an dieser Stelle, die einen Patentstreit beilegen konnten. Oder ich glaube, es ging eher von der anderen Seite aus. Caltech hat den beigelegt. Positiv für Apple, weil man da jetzt,
ja. Ja, aber jetzt auch nicht so kursrelevant. Also relevant war dann jetzt eher die Meldung oder die Vermutung, ist es glaube ich nur, dass die iPhone-Verkäufe in China nicht so gut sind, dass sie schlechter sind als beim iPhone 14. Und der chinesische Markt ist natürlich für Apple ziemlich wichtig und das hat auf die Stimmung gedrückt. Ansonsten gibt es eigentlich jetzt nicht viel Neues. Die Aktie hält sich gut, läuft seitwärts, aber auch hier sagen viele, Apple ist teuer und das stimmt, sind sie auch. Aber vielleicht zum Thema teuer, gute Aktien waren immer teuer. Also ich glaube, es gab selten Momente, wo man gesagt hat, Nvidia ist jetzt ein Schnäppchen oder Apple ist ein Schnäppchen. Aber vielleicht ist es tatsächlich jetzt so ein bisschen der Zeitpunkt, dass diese großen Tech-Werte, die ja einen Riesenlauf hatten dieses Jahr, dass die jetzt nicht mehr ganz so im Fokus stehen und man vielleicht sich wieder auf die zweite, dritte Reihe konzentriert. Also insoweit würde ich, glaube ich, jetzt auch den Fokus eher auf kleinere Werte setzen, die ja teilweise wirklich nicht nur nicht teuer sind, sondern sogar günstig, richtig günstig.
Hat ja diese Grafik gleich zu Beginn der Sendung gezeigt, eben, dass es für viele Nebenwerte nicht so gut lief. Wir haben letzte Woche schon über Jinkos, für den Anstieg von Jinko Solar gesprochen. War es das jetzt schon wieder? Hast du wieder ein bisschen Dynamik rausgefühlt? Oder?
Ja, also man sieht ja die Dynamik eigentlich gar nicht, weil wir haben ja leider keine logarithmischen Charts. Also diese Veränderung ist schon dramatisch. Ich glaube, wir waren im Tief bei 26 irgendwas, sind jetzt bei 31. Das sind $5, das sind, also, ja, geht schon Richtung 20%, was man hier eigentlich kaum sieht. Tatsächlich gerade Bewertung Jinko Solar, KGV 3, das ist wirklich geradezu abenteuerlich niedrig. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Solarbranche so sie sind ja wirklich dieses Jahr fast nur gefallen, viele Aktien, und haben jetzt nochmal so Ausverkaufstiefs gehabt. Jinko Solar im Prinzip auch nochmal unter die 30 runtergerutscht, dass vielleicht das so ein bisschen der finale Ausverkauf war, denn nochmal, ich habe es ein paar Mal gesagt, der ganzen Branche geht es gut. Abgesehen vielleicht von den USA, wo es tatsächlich Probleme gibt, gerade was die Förderung angeht, das ist eine große Verunsicherung. Da sind auch rückläufige Zahlen, aber Jinko Solar, für die ist der US-Markt nicht sehr wichtig, sondern vor allem der europäische und der chinesische Markt. Und da ist man sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, man hat diese Hochpreismodule mit ordentlichen Margen. Und ich glaube auch, dass die Quartalszahlen ausgezeichnet werden. Also das hier ist ein Niveau, ob jetzt 30, 31, 26 oder $35, das ist wirklich Schnäppchenniveau. Und wie gesagt, wenn bei der Firma alles in Ordnung ist und das Umfeld in Ordnung ist, und das ist in beiden Fällen so, dann spricht da nichts dagegen, dass die Aktie sich wieder erholt.
Wir haben ja auch eine Erholung gesehen, jetzt anders als beim nächsten Wert. Wir schauen auf Fryer Battery, da warten wir noch so ein bisschen auf die Erholung. Das sieht schon eher nach,
ja, weiter. Ja, da
ganz leicht, aber...
Naja, auch hier, das waren, glaube ich, gestern 10%. Okay. Das war jetzt auch, glaube ich, der erste Anstieg seit gefühlt mehreren Wochen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, Fryer Battery ist so eine Aktie, da man eben noch keinen Umsatz hat, weil man die Fabrik gerade erst baut, die erste, die zweite ist in Planung, die Bewertung extrem von der Stimmung ab. Wenn ich eine gute Stimmung habe, dann bewerte ich Fryer so, als wenn alles funktioniert, dann bin ich vielleicht bei 15, 20, $30. Wenn ich ein Umfeld habe, wo man sagt, Firmen, die keinen Umsatz machen, und die werden es vielleicht gar nicht schaffen, dann bin ich irgendwie bei einer Bewertung nahe der Nullgrenze. Und je nachdem, wie die Stimmung ist, jetzt sind die Aktie der 30 an oder der 0, und jetzt haben wir uns halt der 0 angenähert. Dass Fryer Battery die Fabrik nicht zum Laufen kriegt, ist sehr unwahrscheinlich. Es ist durchfinanziert, die Batterien sind schon vorab verkauft worden. Mittlerweile ist die Fertigung schon in Betrieb, fast vollautomatisch. Also da fehlt nicht mehr viel. Insoweit kann so eine Erholung dann auch mal sehr dynamisch und sehr schnell gehen. Weil die Stimmung, glaube ich, hat in den letzten Tagen schon ein bisschen gedreht, dass man merkt, jetzt werden auch wieder Aktien gekauft von Firmen, die eben ja relativ klein sind, die vielleicht noch keine großen Umsätze haben, die vom Wachstum leben. Die hat man ja in den letzten Wochen, wie man auch hier sehr schön erkennen kann, gemieden. Das war ja auch nicht so, dass das ein Ausverkauf war mit riesen Umsätzen, sondern es war einfach so, es waren keine Käufer da, und die paar, die sich getrennt haben, haben dann für immer weiter fallende Kurse gesorgt. Aber auch hier, wenn es keine schlechten Nachrichten vom Unternehmen gibt, und auch die Branche Batterien ist immer noch in Ordnung, auch wenn man da teilweise von Überkapazitäten spricht. Wie gesagt, Fryer hat fast alles vorab verkauft. Das dürfte schon funktionieren.
Gut, wir werden es weiter verfolgen, sowohl die Aktie als auch was es fundamental Neues gibt, wenn da eben Fakten auf dem Tisch liegen. Wir haben ja letzte Woche schon über die Wiederbelebung des Lithium-Geschäfts, des Lithium-Sektors gesprochen. Hat sich bei Standard Lithium fortgesetzt, bei
der Aktie? Ja, hier sieht man das ganz schön, wie schnell das gehen kann. Also wir waren bei 2,30 Euro, 2,40 Euro. Also wir haben 50% gemacht innerhalb von weniger als 2 Wochen. Ohne dass jetzt irgendwie was Besonderes passiert ist. Aber es ist auch auf dem Weg nach unten eigentlich nichts passiert. Klar, es gab jetzt gute Explorationswerte, gute Lithiumgehalte bei dem neuen Projekt, was man gerade in Angriff nimmt. Aber auch sonst, man kommt planmäßig voran, auch mit den anderen beiden Projekten. Man spricht weiterhin mit Autoherstellern. Auch da wird es sicherlich noch die eine oder andere Meldung geben. Also alles läuft nach Plan, aber Das hat niemanden interessiert. Man hat auf den Lithiumpreis geschaut, diesen chinesischen Spotmarkt, der ist auf seine alten Tiefstände gefallen. Und da wurde einfach alles abverkauft, was man nicht mehr haben wollte. Und das waren Lithium-Aktien. Aber auch hier, das hat sich so ein bisschen wieder gedreht. Auch die Produzenten sind wieder ein bisschen in Schwung gekommen. Livent, Albemarle, die Großen und eben auch einige Explorer. Und gerade wenn man China Lithium sieht, das Potenzial ist schon irre. Vor allen Dingen dank dieser vielen Projekte, die man jetzt mittlerweile hat und auch dank der Technologie, ist eben auch eine Aktie mit einem hohen Risikopotenzial, also Chancen, Risiken hoch. Das sieht man noch an den Kursschwankungen, aber das hier war natürlich schon auch so ein Sell-off, Ausverkaufsniveau, was wir da gesehen haben.
Wir schauen noch auf LivPower, wo es tatsächlich fundamental auch Neuigkeiten gibt, gute, glaube ich, von Bohrlöchern.
Hatte ich schon länger nicht dabei. LivPower ist ein Unternehmen, das ein sehr, sehr aussichtsreiches Projekt hat, Yellowknife in Kanada, Nordwest Territory. Dort hat man jetzt seit einigen Monaten schon das Bohrprogramm laufen und das sieht man mal hier, wie das aussieht. Das Interessante ist, dass man das Lithium oder besser gesagt die Pegmatites, wo das Lithium drin ist, die kann man vom Weltraum sehen. Das sieht man hier auf diesem Bild. Das sind diese weißen Punkte, das sind nämlich diese Pegmatites, diese Gesteinsformationen, in denen zwischen 0,8 und 1,4% Lithium enthalten ist. Und das wird jetzt gebohrt. Das sieht man, dieser Stein ist übrigens recht groß. Also das hier ist das Drill Rig, das Bohrgerät, was man kaum erkennen kann. Mhm. Und diese Pegmatites werden halt auf Lithiumgehalte durchgebohrt. Das wurde schon mal gemacht vor 40 Jahren. Jetzt macht man das nochmal neu, und um die Ressource zu schätzen. Und die wird sich wahrscheinlich im Bereich 100 Millionen Tonnen bewegen, also an lithiumhaltigem Gestein. Und das ist eine Größenordnung, das ist schon eines der größten Vorkommen der westlichen Welt, was man da höchstwahrscheinlich hat. Das haben jetzt auch die Bohrergebnisse bestätigt. Und ähnliche Projekte, die jetzt produktionsreif schon sind, davon ist natürlich Lift noch lange entfernt oder Yellowknife, da werden Bewertungen aufgerufen von 4-5 Milliarden Dollar. Wir haben jetzt hier 200 Milliarden Euro, also 220 Millionen Euro. Aber eigentlich müsste der Wert jetzt schon deutlich höher sein, denn jetzt geht es eigentlich nur darum, die Bohrlöcher zu Ende zu bringen und dann eine Ressourcenschätzung zu machen im nächsten Jahr. Und dann wird man sehen, dass man die 100 Millionen hat. Und dann sieht man hier auch ganz andere Kurse. Also ich würde mal sagen, der faire Wert würde jetzt eigentlich schon eher bei einer Milliarde liegen und nicht bei 200 Millionen. Insoweit ist das Potenzial schon ordentlich. Und schiefgehen kann eigentlich auch nicht mehr viel, denn man hat alle Genehmigungen. Die Region ist eine Bergbauregion. Da kann auch von der Umweltseite eigentlich nichts schiefgehen. Die Infrastruktur ist gut. Ja, das heißt einfach weiter bohren und dann irgendwann die Ressource schätzen.
Man muss Geduld haben als Anleger, bis dann wirklich vielleicht da.
Klar, es ist natürlich auch eine Aktie, die, man sieht es da, letztes Jahr ging es Ende des Jahres mal hoch bis auf über 10. Das war natürlich oder wahrscheinlich sicher rückwirkend auf jeden Fall zu schnell, zu früh, zu viel. Jetzt werden solche Kurse eher gerechtfertigt, aber jetzt haben wir halt das schlechte Umfeld und das ist halt immer so eine Sache, dass Firmen natürlich nie sich so entwickeln, wie das Geschäft vorangeht, sondern unheimlich abhängig sind von der Stimmung. Gerade eben, wenn ich Firmen habe, die eben noch keine Umsätze haben, sondern von der Zukunft leben, und da gehört LivPower natürlich auch dazu.
Letzten Wert für heute haben wir noch, Nordex. Ist die Aktie auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr, November 2022 gefallen. Hast du was Gutes zu vermelden?
Also zum Thema Wind, gut, fällt mir nur ein, Windbeutel, Windjacke und Windhunde. Aber sonst ist bei Wind eigentlich nichts gut. Ich wüsste jetzt keine einzige Windfirma, die nicht in den letzten Monaten irgendwelche Horrornachrichten gebracht hätte. Wobei Nordex, muss man sagen, Horrornachrichten gab es nicht. Die gab es dann eher von Siemens Energy, Ørsted. Die Aktien hat es alle komplett zerstört, aber auch zu Recht, weil diese Branche hat wirklich mehr Probleme als man sich das überhaupt vorstellen kann. Nordex hat ein immerwährendes Problem, dass man nämlich zwar gute Aufträge erzielt, gute Auftragseingänge hat, aber leider mit den Aufträgen kein Geld verdient, sondern sogar Geld verliert. Und da ist Besserung, ehrlich gesagt, nicht zu erkennen. Und jetzt gab es auch wieder Analystenstimmen, die das ähnlich sehen. Und ja, deswegen ist die Aktie da, wo sie ist. Man hat auch nicht mehr so viel Cash. Das könnte auch nochmal ein Problem werden. Die Windbranche hat einfach das Problem, dass es eben sehr teuer ist, diese Windräder zu bauen, dass die Margen hauchdünn sind und sobald da kleinere Probleme auftauchen oder größere wie bei Siemens Energy, schlägt es sofort voll durch und da kommt die Branche eigentlich nicht ins Laufen. Selbst der Marktführer, der eigentlich immer gut da stand, Vestas, ist in die roten Zahlen gerutscht. Also Windaktien, so überzeugt ich von Solar bin und auch von Wind als Thema. Im Aktienbereich würde ich mich auf Solar fokussieren, denn da ist es doch das Geschäft deutlich einfacher und nicht so von Problemen oder Schwierigkeiten beladen wie in der Windbranche.
Dann war es das für heute. Vielen Dank, Alfred, für deine Einschätzung. Du kannst den Zahnarzt zurückrufen, falls du möchtest.
Ja, lieber nicht.
Ja, verstehe ich. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wäre schön, wenn ihr auch dabei wärt. Bis dahin.